Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaftspolitik neu denken, ein Podcast von Radio Lora. In der dritten Folge heißt es Steuern, Steuern, Steuern. Es geht auch besser. Wie es besser gehen könnte, darüber wird schon seit langem in der Öffentlichkeit diskutiert.
Es muss endlich wieder eine Vermögensteuer her. Es muss aber auch um die immensen Zahlungen, die der Staat in den letzten Krisen, also auch in der Pandemie schon geleistet hat, um da wieder Einnahmen zu schaffen, um diese Ausgaben dauerhaft nicht über geliehenes Geld zu finanzieren, muss man über eine Sonderabgabe die ganz großen Vermögen, die der Superreichen, belasten. Und man muss auch wieder eine anständige, eine höhere Erbschaftssteuer, die das ganze leistungslos erworbene Eigentum besteuert, wenn es weitergegeben wird an die nächste Generation. Das muss wieder her.
Das war der Münchner Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Harald Pürzel, auf der Jetzt-Glangz-Demo auf dem Münchner Rotkreuzplatz. Jetzt Glangz übersetzt man am besten mit »Es reicht«. Seit langem schon werden von Gewerkschaften, Sozialverbänden oder der Linkspartei ähnliche Forderungen wie eben gehört erhoben. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine einmalige Vermögensabgabe und nicht zuletzt die Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommenssteuer. Zu großen Teilen finden solche Forderungen auch Zustimmung in der Bevölkerung, gerade jetzt in einer Zeit vieler Krisen, Krieg in der Ukraine, Pandemie, Klimakatastrophe, einer Inflationsrate von 10% und hoher Energie- und Lebensmittelpreise. Die Bundesregierung hat auf diese Krisen mit milliardenschweren Entlastungspaketen und Abwehrschirmen reagiert. Doch die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse zwingt unweigerlich zu Rückzahlungen in den nächsten Jahren. Wenn in der Zukunft Kürzungen im sozialen Bereich vermieden werden sollen, wird es deutlich höhere Steuereinnahmen brauchen. Woher die kommen sollen, wie eine gerechtere Steuerpolitik aussehen könnte und wie darüber hinaus der immer weiter zunehmenden Einkommens- und Vermögensungleichheit etwas entgegengesetzt werden könnte, das wollen wir heute diskutieren mit Alfred Eibel, dem Experten für Finanz- und Steuerpolitik im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC, Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär beim Verdi-Bundesvorstand im Bereich Wirtschaftspolitik, Tobias Peters, dem Referenten für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Arbeitnehmerkammer Bremen und Axel Trost, Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Im Fokus stehen heute die Einkommenssteuer, die Vermögenssteuer sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Am Mikrofon Julia Müller-Tauschwitz, Sprecher Moritz Fitzek und das Gespräch führt Dietmar Freitsmiedel. Machen wir zunächst eine kleine Zeitreise und schauen auf die 80er Jahre der Bundesrepublik Deutschland.
1986, Kanzler war Helmut Kohl, lag der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer inklusive Kapitalerträge bei 56%. Der Staat erhob eine Vermögensteuer, die für natürliche Personen 0,5% und für juristische Personen 0,6% betrug. 2022 liegt der Spitzensteuersatz bei 42%. Der Steuersatz bei der Reichensteuer bei 45%. Die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge beträgt pauschal 25% und die Vermögensteuer wird nicht mehr erhoben. Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei den Unternehmenssteuersätzen, beispielsweise bei der Körperschaftssteuer. Auch sie wurde massiv gesenkt. Dazu kommt, dass der Anteil von Verbrauchsteuern, zum Beispiel Energiesteuern oder der Mehrwertsteuer, am gesamten Steueraufkommen zugenommen hat. Steuern, die für alle gleich hoch sind. Ganz gleich, wie unterschiedlich die Einkommen oder die Vermögen der Personen sind.
Soweit unsere kleine Zeitreise. Beginnen wir jetzt unser Gespräch mit einer Frage an Ralf Krämer. Er ist Gewerkschaftssekretär beim Verdi-Bundesvorstand im Bereich Wirtschaftspolitik. Was hat zu dieser Entwicklung geführt, die wir da jetzt eben in unserer Zeitreise hören konnten?
Diese Steuersenkungen zugunsten von Unternehmen und zugunsten der Reichen und Besserverdienenden sind ein Kernelement der Politik des Neoliberalismus. Die hat sich ausgehend von USA und Großbritannien so in den 90ern auch in Deutschland durchgesetzt und in den anderen kapitalistischen Ländern. Da wurden dann auch die Finanz- und Kapitalmärkte grenzüberschreitend liberalisiert, ein Steuerwettbewerb international in Gang gesetzt. Ja, insgesamt war das eine Politik, die auf Umverteilung von unten nach oben gerichtet war. Und die wird ein Stück weit auch heute immer noch betrieben, in Deutschland von der FDP insbesondere. SPD und Grüne haben sich da ein Stück weit, denke ich, von wieder abgerückt. Aber die Strukturen wirken auch da immer noch, zum Beispiel die Schuldenbremse oder durch die Regelungen der EU.
Tobias Peters von der Arbeitnehmerkammer Bremen, was sind denn die Folgen dieser Entwicklung? Also dass zum Beispiel die Einkommensteuer gesenkt wurde und dass die Vermögensteuer gar nicht mehr erhoben wird. Was hat das für Folgen für Staat und Gesellschaft?
Ja, wir haben heute eine Einkommens-, aber vor allen Dingen auch eine Vermögensverteilung, die problematisch ist. Also es ist auch eine der ungleichsten unter den OECD-Staaten und sie wird von den Menschen zunehmend als ungerecht empfunden. Also die Mehrheit will das so extrem ungleich verteilt, wie es jetzt ist, nicht. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch ganz objektive Probleme, wenn die Vermögen so krass ungleich verteilt sind, wie das in Deutschland der Fall ist. Zum Beispiel zeigen da Studien, dass eine zu große Ungleichverteilung die wirtschaftliche Entwicklung langfristig schwächt. Also früher hat man mal gedacht, okay, wenn wir starke Ungleichheit zulassen, dann haben wir alle Anreize, hart zu arbeiten und reich zu werden. Und wenn es dann eben den Reichen gut geht, dann geht es allen gut irgendwie und geht es allen irgendwie besser. Aber das ist nicht so. Und der Großteil des Reichtums, des Extremreichtums in Deutschland, der wird eben auch ererbt und nicht fleißig erarbeitet oder durch eine tolle Geschäftsidee oder sowas erreicht, sondern schlicht leistungslos sozusagen per Geburt zugeteilt. Und dazu kommen dann Probleme im demokratischen System, wenn die Vermögen so ungleich verteilt sind. In Deutschland besitzen ein paar wenige Menschen, also ein gutes Dutzend Superreiche, besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen zusammen. Und dem reichsten Tausendstel in Deutschland, das sind dann auch noch meistens Männer, denen gehören über 20% des Gesamtvermögens und damit deutlich mehr als 80% der Menschen zusammen. Und so eine Konzentration von Geld und damit auch von Macht, die ist auf Dauer gefährlich für die Demokratie.
Diese neoliberalen Konzepte oder was damit propagiert wurde, das hat nicht funktioniert. Ja, was macht man jetzt? Ein Instrument, um diese Entwicklung etwas entgegenzusetzen, ist ja ganz einfach, die Steuern wieder zu erhöhen. Aber man könnte natürlich auch sagen, was macht man ganz generell für eine andere Steuerpolitik? Vielleicht kommen wir da zunächst mal zu der Frage, was ist überhaupt der Zweck von Steuern? Was würde da die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik sagen, Axel Trost?
Das ist jetzt nicht eine Antwort der Arbeitsgruppe, sondern der Finanzpolitik ganz generell. Steuern sind mit Abstand das wichtigste Einnahmeinstrument der Gebietskörperschaften, das heißt sowohl des Bundes als auch der Bundesländer und der Kommunen. Daneben gibt es noch Abgaben und Gebühren, die aber in eine wesentlich geringere Rolle spielen. Und in der Finanzwissenschaft sagt man immer, Steuern haben im Prinzip drei Aufgaben. Das erste ist die Finanzierungsfunktion. Das ist natürlich das Wichtigste, weil damit eben die staatlichen Ausgaben finanziert werden. Sie haben aber eben auch eine Verteilungsfunktion, weil allgemein anerkannt ist, dass die sehr ungleiche Verteilung der Primäreinkommen, also der Markteinkommen, ausgeglichen werden muss. Und das soll auch durch die Steuerpolitik erreicht werden. Insofern ist die sogenannte Sekundärverteilung, also das, was nach Steuern da ist, wesentlich gleichmäßiger verteilt als vorher. Die dritte Aufgabe ist auch noch eine Lenkungsfunktion. Am leichtesten natürlich zu sehen, zum Beispiel bei der Tabaksteuer, wo man sagt, wir wollen im Prinzip durch steuerliche Abgaben versuchen, den Konsum von bestimmten Gütern etwas zurückzudrängen.
Eine Aufgabe von Steuern ist die Umverteilung. Wenn es jetzt darum gehen soll, umzuverteilen, welche Steuern stehen denn da vor allem im Fokus? Alfred Eibel vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Was sagt ATTAC?
Dafür sind die Steuern zu nutzen, bei denen das Grundprinzip der Besteuerung gut umzusetzen ist. Und das Grundprinzip heißt ja bekanntlich Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Also wer mehr leisten kann, kann auch mehr Steuern zahlen. Und außerdem müssen das natürlich Steuern sein, die eine bestimmte Größenordnung haben. Und damit rücken drei Steuern in den Fokus: die Einkommensteuer, die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer. Bei der Einkommensteuer haben wir zwei negative Entwicklungen, die zu korrigieren sind. Während einerseits in Deutschland Arbeit hoch besteuert wird, wird Einkommen aus Kapitalbesitz gering besteuert. Das Schlagwort heißt ja hier Abgeltungssteuer, dass die Steuerlast mit Soli auf maximal 28% begrenzt. Und daneben sind die Gehaltsstrukturen aus dem Ruder gelaufen. Wenn man sich das Verhältnis von einem Arbeitseinkommen mit Mindestlohn anschaut zu den Vorstandsvergütungen, diese Spreizung hat sich beliebig ausgedehnt und ist nicht mehr gerechtfertigt. Also Anhebung der Steuersätze bei hohen Einkommen. Und bei der Vermögensteuer ist es ja so, das Nettovermögen der deutschen Haushalte liegt bei über 15 Billionen Euro. wer sich vielleicht aufschreiben will, die 15 und dann 12 Nullen dahinter. Ja? 15 und dann 12 Nullen. Und wenn man nur den niedrigsten der alten Steuersätze nehmen würde, die es eben vor längerer Zeit leider jetzt schon gab, das war 0,5% damals, dann wären das allein schon 75 Milliarden jährliche Steuereinnahmen. Und dann haben wir noch die Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Und da sprechen wir eigentlich nicht so sehr über die großen Volumina, die umzuverteilen sind, sondern über Steuergerechtigkeit. Da ist die Privilegierung der Superreichen so offensichtlich, das geht in einem demokratischen Sozialstaat einfach nicht. Das ist Feudalismus pur und das muss beendet werden.
Will da noch jemand da was zu sagen? Vielleicht Axel Trost von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik?
Vielleicht erstmal noch ein Satz. Die 15 Billionen werden natürlich auch an die nächste Generation vererbt und nicht nur die 2,4 Billionen Staatsverschuldung, weil immer gesagt wird, wir vererben in die nächste Generation, wir leben auf deren Kosten. Die Vermögen gehen natürlich auch in die nächste Generation. Zur Ergänzung, natürlich gibt es auch weitere Steuern, die wir heute nicht behandeln werden, die aber natürlich auch Verteilungs- und Umverteilungswirkungen haben sollen. Ich spreche hier nur mal die Finanztransaktionssteuer an. Also die Besteuerung von Geldgeschäften mit einer minimalen Mehrwertsteuer, die aber sehr viele Milliarden in die öffentlichen Haushalte spielen würden. Aber auch die Diskussion jetzt neuerdings über die Frage Übergewinnsteuer, über die Frage Mehreinnahmen, über eine besondere Besteuerung von großen Konzernen spielt natürlich auch in der öffentlichen Diskussion oder auch in unseren Forderungen eine Rolle.
Es geht weiter mit Wirtschaftspolitik neu denken, ein Podcast von Radio Lora. In der dritten Folge heißt es Steuern, 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 es geht auch besser. Im Fokus die Vermögenssteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie die Einkommenssteuer.
Die Steuer mit dem höchsten Steueraufkommen ist die Einkommenssteuer. Schauen wir also zunächst mal drauf, wie sieht denn der Einkommenssteuertarif überhaupt aus? Wie funktioniert er? Und ist er gerecht? Ralf Krämer von der Gewerkschaft Verdi sagt was dazu.
Also die Einkommensteuer besteuert die Einkommen der Personen und zwar im Grundsatz so, dass die Einkommen aus verschiedensten Quellen erstmal zusammengezählt werden. Bei den Kapitalerträgen ist es ein bisschen anders, hat Alfred vorhin schon gesagt. Aber im Grundsatz wird, also wenn jemand Lohn bezieht, gleichzeitig vielleicht noch Vermietungseinkünfte, wird das alles zusammengezogen. Es werden auch Verluste abgezogen. Und darauf wird dann die Steuer berechnet. Die Lohnsteuer ist übrigens nur eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer. Das entspricht demselben Tarif. Und dann werden von diesem Gesamteinkommen werden dann wieder diverse Sachen abgezogen, zum Beispiel Werbungskosten, wenn man Fahrtkosten hat zur Arbeit oder für Arbeitsmittel, das kann man abziehen, Spenden an gemeinnützige Organisationen, ein Großteil der Sozialbeiträge wird abgezogen und so weiter. Was dann übrig bleibt, ist dann das zu versteuernde Einkommen, das ist bei abhängig Beschäftigten in der Regel 20% oder so ungefähr, meistens weniger als das Bruttoeinkommen. Und darauf wird dann der Steuertarif angelegt. Das läuft dann so, da gibt es erstmal einen Grundfreibetrag, der ist etwas über 10.000 Euro im Jahr im Moment. Dadurch soll das Existenzminimum steuerfrei bleiben. Und auf die Einkommensteile, die sozusagen darüber hinausgehen, wird dann eine Steuer erhoben und der Steuersatz, der steigt an. Der wird, je höher das Einkommen ist, wird der Steuersatz immer höher. Das nennt man dann eben diesen progressiven Steuertarif. Eigentlich ist die Einkommensteuer die einzige Steuer im Moment, die wirklich so gestaltet ist und die eine große Bedeutung hat. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil eben wer höhere Einkommen hat, kann auch einen höheren Anteil abgeben. Es steigt also nicht nur der Betrag der Steuern, die man zahlt, sondern es steigt auch der Steuersatz, je höher das Einkommen ist. Und bei so knapp 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr wird dann dieser sogenannte Spitzensteuersatz erreicht, der 42% im Moment beträgt. Wie gesagt, in den 80ern unter CDU-Kanzler Kohl waren es noch 56%. Das sind dann bei Singles so gut 6.000 Euro im Monat, also schon ein ordentliches Einkommen. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass dann dieses gesamte Einkommen, was man dann hat, 6.000, 7.000, 8.000 oder wie viel auch immer im Monat, dass das dann mit 42% besteuert wird, sondern nur die Teile des Einkommens, die über diese Grenze hinausgehen, werden mit 42% besteuert. Das heißt, wer also da an der Grenze ungefähr ist und der den Spitzensteuersatz dann mitkriegt, da ist die Steuer an der Stelle in Wirklichkeit insgesamt 26%. bezogen auf das gesamte Einkommen. Und zwar deswegen, weil ja auch diese Steuerpflichtigen mit hohem Einkommen haben zunächst mal den Grundfreibetrag und haben auf ihre unteren Teile des Einkommens erstmal diese ganzen niedrigeren Steuersätze. Und so kommt das zustande. Und insoweit haben aus meiner Sicht also auch Besserverdienende, die im Spitzensteuersatz liegen, effektiv keinen Grund zum Jammern. Also da bleibt noch genug übrig. Ist ja auch so, dass dann da oben auch die Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherungen irgendwann kommen, dass dann die Beiträge nicht mehr steigen. Wichtig ist noch, das führt dann dazu, dass von jeder Steuersenkung für niedrige Einkommen, also wenn der Grundfreibetrag zum Beispiel erhöht wird, dann profitieren alle mit höherem Einkommen auch davon. Wenn aber oben was gesenkt wird, wenn der Spitzensteuersatz gesenkt wird, da haben die Leute mit niedrigem Einkommen überhaupt nichts davon. Und was auch ein Effekt ist, ist, dass zum Beispiel bei all diesen Sachen, die man von der Steuer absetzen kann, zum Beispiel auch von der Entfernungspauschale, dass dann Leute, die höheres Einkommen haben, die einen höheren Steuersatz haben, dass die dann mehr davon profitieren. Die sparen mehr Steuern, wenn sie den gleichen Betrag absetzen können. Weshalb wir zum Beispiel auch fordern, dass man statt der Entfernungspauschale ein Mobilitätsgeld einführt, wo dann wirklich alle pro Entfernungskilometer den gleichen Betrag bekommen würden, anders als das jetzt ist. Und ich sollte dann vielleicht noch kurz erklären, wie das mit dieser ominösen kalten Progression, was es damit auf sich hat. Also wenn man höhere Einkommen bekommt, zum Beispiel Lohnerhöhung, dann muss man mehr Steuern zahlen. Und zwar eben auch prozentual mehr. Wie gesagt, eigentlich völlig korrekt so. Wenn es aber eben gleichzeitig Inflation gibt, die Preise steigen, dann hat man real, also von der Kaufkraft her, vielleicht gar nicht mehr Geld als vorher. Trotzdem muss man aber höhere Steuern zahlen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache und darum wird regelmäßig der Steuertarif angepasst. Das ist auch in der Vergangenheit gelaufen und soll eben jetzt auch weiterlaufen. Und dann werden die Einkommensteuern sozusagen für alle gesenkt. Aber auch hier ist dann eben so, dass wer höheres Einkommen hat, von dieser Operation wesentlich mehr profitiert als Leute, die geringeres Einkommen haben.
Bleiben wir beim Abbau der kalten Progression. Um die Auswirkungen der kalten Progression zu mildern, hat die Bundesregierung am 10. November das Inflationsausgleichsgesetz durch den Bundestag gebracht. Interessant dabei, tags zuvor hatte sich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, so heißt er, auf seiner Präsentation des Jahresgutachtens zum Abbau der kalten Progression und zu einer Reform der Einkommensteuer zu Wort gemeldet. Mit ihren Vorschlägen möchten die sogenannten Wirtschaftsweisen erreichen,
dass diejenigen an der Krisenfinanzierung beteiligt werden, die die hohen Preise schultern können. Und das bedeutet dreierlei. Potenziell einmal, dass man den Abbau der kalten Progression, der geplant ist, verschiebt. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, sondern halten es für grundsätzlich richtig, aber der Zeitpunkt ist ungünstig. Außerdem könnten die Haushalte mit hohen Einkommen, die ungerechtfertigt von den Entlastungsmaßnahmen profitieren, durch einen streng befristeten Energiesolidaritätszuschlag herangezogen werden oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, wobei da nicht konkret geworden sind.
Das hat Achim Truger gesagt. Er ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und seit 2019 Mitglied des Sachverständigenrats. Und das hat er gesagt auf der Präsentation des Jahresgutachtens am 9. November. Der Sachverständigenrat fordert also einen befristeten Energiesoli oder eine befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Also nur eins von beiden. Und der Rat fordert den Abbau der kalten Progression zu verschieben. Tobias Peters von der Arbeitnehmerkammer Bremen, was ist von diesen Vorschlägen zu halten?
Wir haben ja von Ralf schon gehört, wir haben ein progressives Steuersystem. Das heißt, wer ein höheres Einkommen hat, der zahlt dann einen höheren Anteil seines Einkommens an Steuern. Und wenn jetzt aber eine Einkommenserhöhung nur die Inflation ausgleicht, wenn also beispielsweise 10% Inflation ist und ich ein 10% höheres Einkommen bekomme, dann habe ich zwar 1 Euro ein höheres Einkommen, aber eben keine höhere Kaufkraft. Trotzdem muss ich dann, wenn am Tarif nichts geändert wird, einen höheren Anteil des Einkommens an Steuern zahlen. Das sollte nicht so sein. Deshalb muss dann der Einkommenssteuertarif verschoben werden. Das ist auch immer wieder passiert. Also heute zahlen vor allem hohe Einkommen einen geringeren Steuersatz als früher. Und gegen einen regelmäßigen Abbau der kalten Progression ist auch grundsätzlich nichts zu sagen. Nur davon profitieren in absoluten Eurobetrieben eben am stärksten die, die viele Steuern zahlen, also die, die höhere Einkommen haben. Und im Moment haben wir eine Situation mit den stark steigenden Preisen für Energie, für Lebensmittel, dass die mit niedrigen und mittleren Einkommen eigentlich entlastet werden müssen. Und das wird durch den Abbau der kalten Progression eben nicht erreicht. Und deshalb würden wir als Arbeitnehmerkammer sagen, und das sagte dann auch der Sachverständigenrat, lasst uns jetzt erstmal auf den Abbau der kalten Progression, der vor allem denen mit hohen Einkommen hilft, verzichten und stattdessen mit anderen Entlastungsinstrumenten zielgenau denen helfen, die es dann wirklich brauchen. Und später kann man dann ja gerne mal den Einkommenssteuertarif ein bisschen grundsätzlicher anfassen. Da gibt es ja gute Konzepte, beispielsweise vom DGB, dahin zu kommen, dass eben der Großteil der Einkommensbeziehenden, vor allem eben die mit geringeren, mittelhohen Einkommen entlastet werden durch einen höheren Grundfreibetrag zum Beispiel und die ganz starken Schultern dann vielleicht wieder ein bisschen mehr der Last tragen.
Ich wollte zu der Kaltprogression noch was sagen, weil wir sehen es schon ein bisschen anders, weil das schon so ist, dass auch die Beschäftigten, also die, die Einkommen haben, unter der Inflation stark leiden und es schon angemessen wäre, da die Steuerlast auch ein Stück weit anzupassen. Nur weil eben die unteren Einkommen besonders stark betroffen sind durch die Energiekosten, durch die Lebensmittelpreise, ist unser Vorschlag als Verdi, dass man die Entlastung der kalten Progression jetzt ausschließlich auf die Erhöhung des Grundfreibetrags konzentriert. Das würde dann dazu führen, dass praktisch alle Steuerpflichtigen mehr oder weniger um den gleichen Betrag entlastet würden. Das wären dann irgendwie 200-300 Euro im Jahr oder so. Und nicht die, die hohes Einkommen haben, wesentlich mehr entlastet würden als die mit niedrigem Einkommen.
Das ist doch genau das, was wir auch wollen und fordern. Also Abbau der kalten Progression können wir verschieben, dann machen wir einen DGB-Tarif mit, keine Ahnung, 12.000.
Aber dir hörte es sich vorhin so an, als würdet ihr euch anschließen, dem Vorschlag, diese Steuerermäßigung ganz zu verschieben, ganz wegzulassen.
Also ich habe, glaube ich, eben auch gesagt, dass es Instrumente braucht, um eben kleine und mittleren Einkommen zu entlasten. Das kann man im Steuertarif machen, klar, du kannst nur den Grundfreibetrag anpassen, wie wir es auch im Sommer vorgeschlagen haben, oder du machst es durch eine Direktzahlung oder sowas.
Dann kommen wir noch zu den anderen Vorschlägen des Sachverständigenrats. Einen Energiesolidaritätszuschlag befristet einzuführen, alles befristet und auch den Spitzensteuersatz befristet zu erhöhen. Was sagt die Gewerkschaft Verdi dazu? Ralf Krämer?
Ja, ich meine, es ist aus unserer Sicht grundsätzlich richtig, die höheren Einkommen stärker heranzuziehen. Man kann da auch über so einen Energiesolli nachdenken, aber prinzipiell sind wir eigentlich der Auffassung, dass das eine dauerhafte Lösung sein muss, dass dauerhaft der Einkommensteuertarif reformiert werden muss. Und zwar haben wir da als Gewerkschaften auch konkrete Vorschläge, ein Steuerkonzept schon vor der letzten Bundestagswahl entwickelt, was wir jetzt auch sicher demnächst anpassen werden. Es geht darum, dass wirklich untere und mittlere Einkommensteuerchen entlastet werden sollen, dass die also mehr netto haben sollen. Dazu wollen wir vor allem den Grundfreibetrag wesentlich erhöhen, also 13.000 Euro, ich kann mir vorstellen, auch noch mehr. Und dann die Steigerung der Steuersätze abflachen. Das würde aber, wenn das alles wäre, zu riesigen Einnahmeverlusten führen. Wir brauchen aber das Geld. Der Staat braucht das Geld, sonst würden die öffentlichen Leistungen noch mehr verschlechtert werden. Das Ganze muss gegenfinanziert werden, indem die Steuersätze für sehr hohe Einkommen, der Spitzensteuersatz, erhöht wird. Wie gesagt, der war schon mal 56%. Da ist also eine Menge Spielraum nach oben. Jetzt ist er 42. Er sollte sicherlich in die Größenordnung 50% erhöht werden. Dann würde das möglich sein, diese Steuersenkung im unteren und mittleren Bereich sozusagen gegenzufinanzieren. Und das wird dann dazu führen, dass, sage ich mal, Singles so oberhalb 8.000 Euro brutto im Monat und bei Verheirateten immer das Doppelte, dass die dann allmählich auch etwas mehr Steuern zahlen müssten, als das jetzt der Fall ist. Aber ich denke, das ist auch gerecht und leistbar.
Vielleicht die Frage an Alfred Eibel vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Würde ATTAC das vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren?
Ja, eindeutig. Wir haben ja auch ein Steuerkonzept entwickelt, wobei Konzepte gibt es viele. Es geht dann auch darum, dafür zu werben und die Umsetzung zu machen. Ich denke, es ist ohne weiteres möglich, zu Steuersätzen zurückzukommen, die in einer sehr prosperierenden Phase gültig waren, nämlich nach dem Krieg. Wir haben ja die Situation, dass in den 50er Jahren und 60er Jahren hohe Einkommen sehr hoch besteuert wurden. Das ging gerade in den erzkapitalistischen Ländern wie Großbritannien und den USA bis in die Größenordnung 80-90%, wo eben die Spitzeneinkommen, und da reden wir über schon sehr hohe Gehälter, sehr hoch eben mit diesen Steuersätzen besteuert wurden, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass diese Gehaltsexzesse, die wir jetzt haben, dass eben gerade Vorstandsvergütungen in einem Bereich gelaufen sind, der mit der realen Leistung der Menschen, die diese Tätigkeit machen, nichts mehr zu tun hat. Und hier wirklich mit hohen Steuersätzen nochmal abzuschöpfen, das ist ohne weiteres gerechtfertigt und, wie eben die Vergangenheit zeigt, ist auch ökonomisch auf alle Fälle tragbar. Und das waren ja auch die Zeiten, wo es eine positive wirtschaftliche Entwicklung gab.
Mir wäre übrigens dann noch wichtig, wenn man jetzt über Gehälter redet, entsteht der falsche Eindruck, als wären die wirklich sehr hohen Einkommen vor allem Gehälter. Das Problem ist aber, dass die ganz hohen Einkommen fast alles Vermögenseinkommen, Kapitaleinkommen, Unternehmereinkommen sind. Also da muss man dann auch an die Unternehmensbesteuerung ran und muss tatsächlich dann auch über Vermögensbesteuerung reden. Tun wir ja gleich noch.
Tobias Peters nickt. Vielleicht noch eine Ergänzung?
Ich möchte mal eine Sache zu Ralf sagen. Den Spitzensteuersatz zu erhöhen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber aus unserer Sicht, aus Sicht der Arbeitnehmerkammer, müsste es dann auch so sein, dass wir den Spitzensteuersatz erst später greifen lassen. Also nicht bei ca. 60.000, wie er jetzt schon greift, sondern vielleicht erst bei 80.000 oder 100.000 zu versteuernem Einkommen, was dann eben ein Bruttoeinkommen von 120.000 oder 130.000 wäre.
Auch bei dem DGB-Steuerkonzept greift dann der Spitzensteuersatz erst so in der Größenordnung 80.000.
Genau, das klang eben so, als wenn wir dann ab 60.000 so ein...
so ist es nicht gemeint.
Axel Trost von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
Das Problem ist, wir sind alle Anhänger eines linearen Tarifes, wie es heißt. Und deswegen, wenn man den Spitzensteuersatz einfach vorne nur erhöht, ohne einen Sprung zu machen, dann steigen überall der Kurvenverlauf. Deswegen brauchen wir schon für Spitzeneinkommen nochmal einen besonderen Steuersatz. Und der Alfred hat gesagt, was es alles nach dem Krieg schon gab. Aber wenn wir erstmal bei den 56%, die es noch unter Helmut Kohl gab, wieder landen würden, dann wäre das ja auch schon ein Kompromiss. Und damals hat keiner das Gefühl gehabt, dass das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland behindert hat.
Kommen wir nochmal zurück zum Sachverständigenrat und dessen Forderungen. Die Antwort von Finanzminister Lindner auf die Forderungen des Sachverständigenrats folgte prompt, sogar noch während der Pressekonferenz des Sachverständigenrats hat er Folgendes gesagt dazu.
Wir sehen, dass die Bezieher höherer Einkommen ohnehin ja einen überproportional hohen Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten. Sie werden deshalb auch in überproportional starker Weise bei der Schulterung der jetzt gebildeten Krisenmaßnahmen beitragen. Wir haben zudem vorgesehen, dass bei der Gaspreisbremse die Bezieher höherer Einkommen den Zufluss der Unterstützungsleistung versteuern müssen. Insofern wird hier das Prinzip der Leistungsfähigkeit bereits angesetzt. Und aus diesem Grund sehen wir aus ökonomischen Gründen hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, der Stärkung des Wachstums, aus ökonomischen Gründen wegen der langfristigen Frage von privaten Investitionen in die Transformation und der Wettbewerbsfähigkeit und aus Gerechtigkeitsgründen, weil die starken Schultern bereits auch viel tragen, keinen Grund für Steuererhöhungen.
Damit hat Lindner die Vorschläge des Sachverständigenrats recht deutlich zurückgewiesen. Wie sind denn die Begründungen von ihm zu bewerten? Da geht es um Gerechtigkeit aus Gründen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, der Stärkung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit. Sieht der Finanzminister überhaupt keinen Grund für Steuererhöhungen und das Inflationsausgleichsgesetz? Ich habe es schon erwähnt eingangs. Zum Abbau der kalten Progression ging er schon am Tag darauf durch den Bundestag. Axel Trost.
Ja, dieses Gutachten des Sachverständigenrates war für den FDP-Finanzminister schon ein harter Schlag, weil alles das, was er sagt, wissen die Sachverständigen selbstverständlich auch. Der Sachverständigenrat ist 1963 gegründet worden und gibt jährlich ein Jahresgutachten raus. Und das ist jetzt nach 59 Jahren das erste Mal, dass mit einem solchen Tenor zumindest in diesem Teil argumentiert wird. Ich will nur noch mal sagen, der Überschrift heißt schon Energiekrise solidarisch bewältigen. Und die Maßnahmen, über die wir gerade reden, heißt Entlastungen solidarisch finanzieren. Das hat es in dieser Form so noch nie von diesem Sachverständigenrat gegeben. Und wir als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die seit 1975 diese Gutachten verfolgen, waren auch sehr erstaunt über die Vorschläge. Aber es zeigt nochmal die Dramatik auf, die die Sachverständigen sehen und dass sie gerade jetzt sagen, wir brauchen eine solidarische Finanzierung, um Mehreinnahmen hinzubekommen. Aber um auch deutlich zu machen, die oberen Einkommen müssen jetzt in der Krise verstärkt auch zur Finanzierung herangezogen werden. Und das hat keinerlei negative Wachstumseffekte oder Sonstiges, wie da behauptet wird. Also insofern finde ich das schon einen sehr bemerkenswerten Vorschlag, der jetzt in der Zivilgesellschaft und von uns natürlich auch entsprechend diskutiert und bewertet werden sollte.
Jetzt sagt aber Lindner, das ist alles sehr ungerecht, weil die starken Schultern tragen ja eh schon so viel.
Ja, das Argument kennt man aus jeder Bundestagsdebatte, wenn es darum geht, Steuererhöhungen zu machen. Wir haben ein progressives Steuersystem, das ist richtig. Aber wenn man sich anguckt, wie konzentriert eben die Einkommensverteilung auch ist oben, dann ist es sehr vernünftig, dort oben auch aus unserer Sicht nicht nur befristet, mit höheren Steuersätzen nochmal einzugreifen. Aber die FDP hat es sich nun mal zum Ziel gesetzt und ja auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass es keinerlei Steuererhöhungen geben soll, egal was die wirtschaftliche Entwicklung bringt. Deswegen halten wir das für falsch. Und wie schon gesagt, der Sachverständigenrat hat hier ein sehr ausgewogenes Konzept nur befristet vorgeschlagen und dem sollte man eigentlich schon folgen.
Tobias Peters von der Arbeitnehmerkammer Bremen.
Es ist zwar richtig, dass bei der Einkommenssteuer die Reichen einen höheren Anteil tragen, aber in der Gesamtheit aller Steuern ist es auch sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren und da ist die Verteilung relativ gleich zwischen den Einkommensdezilen. Wenn man dann sogar noch die Sozialversicherungsbeiträge hinzunehmen würde, dann sieht man, dass da gar keine große Progression insgesamt im Steuersystem mehr drin ist.
Ja klar, weil sozusagen die indirekten Steuern, Mehrwertsteuer, aber vor allem auch Verbrauchsteuern, Tabaksteuer, Alkoholsteuer, alles Mögliche, die Einkommen der Geringverdienenden sogar stärker belasten als die der höheren Einkommen.
In der dritten Folge von Wirtschaftspolitik Neu Denken, ein Podcast von Radio Lora, heißt es Steuern, Steuern, Steuern. Es geht auch besser. Wie es besser gehen könnte, darüber haben unsere Experten schon am Beispiel der Einkommenssteuer diskutiert. Aber nicht nur braucht es eine Reform der Einkommenssteuer. Damit einhergehend müsse sich auch bei der Vermögenssteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer was tun, wie wir schon hören konnten. Blicken wir zunächst auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Die Steuererhebung bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist abhängig von der Höhe des Vermögens und vom Verwandtschaftsgrad. EhepartnerInnen und eingetragene LebenspartnerInnen haben einen Freibetrag von 500.000 Euro, den sie steuerfrei erben. Für Kinder beträgt er 400.000 Euro, für Enkel 200.000 Euro. Für Freunde und Bekannte liegt er bei 20.000 Euro. Alles, was über die Freibeträge hinausgeht, muss besteuert werden. Dazu gibt es drei Steuerklassen mit Steuersätzen zwischen 7% und 50%. Zur Steuerklasse 1 zählen EhepartnerInnen und eingetragene LebenspartnerInnen sowie Kinder. In der Steuerklasse 2 finden sich zum Beispiel Geschwister und Geschwisterkinder, Schwiegereltern und geschiedene EhegattInnen und in der Steuerklasse 3 alle übrigen. Wer zum Beispiel in der Steuerklasse 1 ist und über den Freibetrag hinaus bis zu 75.000 Euro erbt, zahlt 7% Erbschaftssteuer. Bis 6 Millionen Euro sind es 19% und bei über 26 Millionen Euro 30%. Zum Vergleich, in der Steuerklasse 3, also zum Beispiel bei Freunden der verstorbenen Person, sind es bis zu 75.000 Euro 30% Erbschaftssteuer und bei über 26 Millionen Euro 50%. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer hat noch eine Besonderheit. Mit ihr kann eine Person noch zu ihren Lebzeiten ihren Besitz an ihre Nachkommen verschenken. Die Freibeträge bleiben die gleichen und können sogar alle 10 Jahre neu genutzt werden.
Das ist in etwa die Info, die man auf Internetseiten von Banken und Sparkassen findet. Und bevor wir zu einem der Hauptkritikpunkte an der Erbschafts- und Schenkungssteuer kommen, nämlich die mangelnde Besteuerung von Betriebsvermögen, die Frage an Alfred Eibel von Attac: Wie sind die geschilderten Freibeträge, die drei Steuerklassen und die Höhe der Steuersätze zu bewerten? Und wie auch, ganz wichtig, die Möglichkeit, dass man im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer alle 10 Jahre seinen Nachkommen einen Teil seines Besitzes steuerfrei schenken kann?
Das Problem bei der Erbschaftssteuer ist, dass wenn man sich zum einen nur die Steuertabelle anschaut, dass das eine sehr ordentliche und akzeptable Steuertabelle ist. Das heißt, die Steuertabelle realisiert genauso, wie es sein soll. Je höher die Schenkung, umso höher die Fähigkeit, auch Steuern zu zahlen. Von daher, je höher die Schenkung, umso höher ist der Steuersatz, der zu zahlen ist. Das ist die eine Komponente der Steuertabelle. Und die zweite Komponente der Steuertabelle ist, je näher die familiären Bindungen sind, umso niedriger auch der Steuersatz. Also die Schenkung oder Vererbung zwischen nahen Familienangehörigen wird niedriger besteuert als das Verschenken oder Vererben an fremde Personen, die nicht so nahe stehen. Das ist eigentlich vom Ansatz her im ersten Blick ganz okay. Man wundert sich dann, wenn man sich die Daten des Statistischen Bundesamtes ansieht und die sagen dann ganz was anderes, spiegeln eine ganz andere Wirklichkeit wider, weil da ist es dann so, dass je höher die Schenkung ist, umso niedriger werden die Steuersätze entgegen der Steuertabelle, sodass wir die Situation haben,
dass Schenkungen über 20 Millionen, also das ist ein Bereich, wo sehr viel Vermögen verschenkt wird, dass da die Steuersätze in der Größenordnung von Jahr zu Jahr schwankt, das etwas zwischen 1 und 2% sind. Ja? Also wie gesagt, wir haben eigentlich in dem Bereich Steuersätze, die in der Größenordnung zwischen 30 und 50% liegen. Aber nicht mal ein Zehntel davon wird realisiert, sondern wir sind in einem Bereich von 1 bis 2%, also sehr, sehr marginal. Und wenn man sich anschaut, was denn dann dahinter steht, da sind wir genau bei der Entwicklung, dass es heißt, wenn es um das Verschenken und Vermögen von großen Besitztümern geht, und das sind in der Regel Unternehmen, dann gibt es in diesem Steuergesetz Sonderregelungen für die Superreichen, die dazu führen, dass eben diese Schenkungen und Erbschaften kaum besteuert werden. Wir haben dann beim Erbschaft- und Steuergesetz noch eine zweite Komponente, die sogenannten Freibeträge. Auch da ist es so, je näher die Verwandtschaftsverhältnisse, umso höher die Freibeträge. Aber eine relevante zweite Komponente gibt es, dass diese Freibeträge alle 10 Jahre neu genutzt werden können. In der Regel ist es ja so, dass jeder Durchschnittsmensch, wenn schon, dann vielleicht einmal im Leben eine Erbschaft hat, und dann sind Erbschaften und Schenkungen, die über diesen Freibeträgen liegen, zu versteuern. Wenn wir aber von reichen Menschen reden, dann haben wir folgende Situation, dass das neugeborene Baby von reichen Menschen zur Geburt schon die ersten Schenkungen erhält, nämlich von den Eltern jeweils 400.000, sind 800.000, und dann von Großeltern nochmal was. Das heißt, zur Geburt kommt schon die erste 1 Million steuerfrei als Schenkung. Und zum 10. Geburtstag kommt die nächste 1 Million und zum 20. die nächste 1 Million. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir zwar relativ kleine Freibeträge haben, die bei Einmalungen, Schenkungen waren ja schon schnell zu einer Besteuerung führen. Aber wenn ich großes Vermögen habe, das ich aufteilen kann, dann führt es dazu, dass bei reichen Menschen 5 Millionen ohne weiteres steuerfrei übers Leben hinweg zu verschenken sind. Und deswegen unsere klare Forderung, diese 10-jährige Wiederholung oder Freistellung oder Neugenerierung der Freibeträge abschaffen. Und jeder Person, jedem Menschen soll ein bestimmter Freibetrag zustehen, einmal im Leben. Und was darüber hinausgeht, das soll dann eben besteuert werden.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wer hat sich denn das mit dieser 10-Jahres-Regelung überlegt? Wie lange gibt es denn diesen Passus schon?
Den gibt es schon sehr lange und ist auch immer wieder angegriffen worden oder kritisiert worden. Aber bisher hat die Lobby dieser reichen Menschen immer geschafft, das zu verhindern. Und dann gibt es eben die entsprechenden Gutachten von ehemaligen Bundesverfassungsrichtern, die dann genau darauf hinweisen, dass das alles das Tollste ist, was wir hier haben.
Mir wäre noch wichtig, die allermeisten haben mit der Erbschaftssteuer gar nichts zu schaffen. Also die meisten Erbschaften, die sozusagen Otto Normalverbraucherinnen und Verbraucher bekommt, sind unterhalb der Freibeträge von Eltern, von nahen Verwandten. Wenn es ein Heim ist, in dem die Eltern selber wohnen, ist das sowieso auch steuerfrei. Also alles gar kein Thema. Und dann tun die Reichen immer so, als ginge es doch darum, die Arbeitsplätze zu sichern. Und dann tun sie so, als ginge es irgendwie um den Handwerksbetrieb, um das Familienunternehmen, um die Ecke. Aber das ist auch Unsinn. Die Profiteure dieser Regelungen sind echt die Superreichen. Das sind Eigentümer von Unternehmen, die Milliarden wert sind. Und man muss sich auch klar machen, auch große Aktienpakete, die laufen dann unter dem Label Betriebsvermögen. Ja? Also die Superreichen dieser Republik sind von der Erbschaftssteuer weitgehend freigestellt und es gibt keine ernstzunehmende Begründung dafür, außer dass sie nicht zahlen wollen und dass sie genug Lobbymacht haben, um das auch durchzusetzen.
Vielleicht kann ich hier gleich anknüpfend nochmal ein besonders eklatantes Beispiel bringen für diese Situation. Vor 2 Jahren hat Friede Springer, ihres Zeichens Haupteigentümerin des Springer Verlages, an ihren Manager, an den Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlages ein kleines Geschenk gemacht. Ein kleines Geschenk in der Höhe von 1 Milliarde Euro. Und diese 1 Milliarde Euro hätte eigentlich, wenn man jetzt wieder diesen Blick in die Steuertabelle wirft, die ich vorher angeschnitten habe, mit 50% versteuert werden müssen. Das heißt, der deutsche Staat hätte sich über eine Erbschaftssteuer oder beziehungsweise in diesem Fall eine Schenkungssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro freuen können. Aber siehe da, aufgrund Sonderregelungen für Schenkungen mit im Zusammenhang mit Unternehmensbesitz ist der deutsche Staat leider völlig leer ausgegangen, weil es aufgrund von Sonderregelungen möglich ist, Schenkungen in diesem Volumen, also wir reden hier über eine lockere Milliarde Euro, an der Steuer vorbei zu schleusen. Wobei an der Steuer vorbei zu schleusen der falsche Begriff ist. Es ist alles rechtlich ordentlich abgewickelt worden. Es waren keine Steueroasen im Hintergrund. Es wurde nichts getrickst, sondern unser Schenkungssteuergesetz ist so angelegt, dass die Übertragung von größeren Unternehmensanteilen so gestaltet werden kann, dass keine Steuern gezahlt werden müssen.
Das heißt, Forderung, Sonderregelungen abschaffen.
Klare Forderung, diese Sonderregelungen dienen absolut nur, Vermögensbesitz weiterhin konzentriert zu halten und haben mit einer Steuerpolitik, die eben nach Leistungsfähigkeit besteuert, absolut nichts zu tun. Hier geht es einfach um Machterhalt und Vermögenserhalt von großen Kapitalkonzentrationen.
Ralf Krämer?
Da, wo vielleicht tatsächlich Erben sagen, okay, es geht hier um Unternehmen und wir wollen da nicht das Geld rausziehen, um Steuern zu zahlen. Da gibt es dann sicherlich die Möglichkeit von Stundungsregelungen, dass das also über mehrere Jahre sozusagen abbezahlt wird. Oder es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen, dann wird die Steuer eben dadurch beglichen, dass vielleicht ein gewisser Anteil an dem geerbten Unternehmen in irgendeine staatliche Treuhand sozusagen übertragen wird, um dann nicht das Geld rausziehen zu müssen aus dem Unternehmen. Also gibt es genug Möglichkeiten, um eine gerechte Besteuerung durchzusetzen, ohne in irgendeiner Stelle Unternehmen und Arbeitsplätze zu gefährden.
Es werden ja jedes Jahr ganz hohe Milliardenbeträge vererbt. Da wäre also was zu holen, sage ich mal. Wäre eine Reform der Erbschaftssteuer ein wichtiger Baustein für eine Umverteilungspolitik oder der wichtigste überhaupt? Vielleicht Axel Trost von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik?
Das ist ein ganz wichtiges Instrument, wobei man schon sehen muss, dass eben durch vorgezogene Schenkungen auch ein Teil der normalen Erbschaften vorgezogen worden sind, weil man eben Angst hatte, dass das Gesetz verschärft werden könnte. Also insofern, das ist schon eine Funktion, wirklich in den Bereich leistungsloses Einkommen hineinzugehen, dass man versucht, eine gewisse Egalisierung eben auch durch eine massive Erbschaftssteuer mit herbeizuführen. Die müsste dann aber eben anders ausgestaltet sein, als das bisher der Fall ist.
Also insbesondere, solange wir keine Vermögenssteuer haben, ist es natürlich dann wichtig, dass wir beim Übergang zwischen den Generationen dann wenigstens dazuschlagen und für ein bisschen mehr Gleichheit sorgen. Es ist ja völlig paradox, dass wenn ich eine Wohnung erbe, dann muss ich unter Umständen Erbschaftssteuer zahlen. Wenn ich 400 Wohnungen erbe, dann muss ich in der Regel keine Erbschaftssteuer zahlen. Also das sollte so, glaube ich, nicht weitergehen.
Wobei die eine Wohnung, das macht jetzt, finde ich, ein falsches Bild. Wenn jemand eine Wohnung erbt, muss er oder sie normalerweise auch keine Erbschaftssteuer zahlen. Es sei denn, man ist mit dem Erblasser praktisch gar nicht verwandt.
Und deswegen nochmal der Hinweis, dass eben der Unterschied zwischen der ein oder zwei Wohnungen und den 400, dass das nicht verfassungskonform sein kann. Und deswegen nach wie vor die Forderung, dass bei der Frage Vererbung von Betriebsvermögen eine Reform her muss, die solche Schlupflöcher eben unmöglich macht.
In unserer Reihe Wirtschaftspolitik neu denken, ein Podcast von Radio Lora, heißt es heute Steuern, Steuern, Steuern. Es geht auch besser. Wie das besser gehen könnte, wie eine gerechte Steuerpolitik aussehen könnte, darüber haben wir schon am Beispiel der Einkommenssteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer mit unseren Interviewpartnern gesprochen. Mit Alfred Eibel, er ist Experte für Finanz- und Steuerpolitik im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC, Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär beim Verdi-Bundesvorstand im Bereich Wirtschaftspolitik, mit Tobias Peters, dem Referenten für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Arbeitnehmerkammer Bremen und Axel Trost, Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Schauen wir nun als nächstes auf die Vermögenssteuer.
Zur Bemessungsgrundlage gehören Betriebe, Immobilien, Sparguthaben, Wertpapiere und Lebensversicherungen sowie Luxus- und Kunstgegenstände. Steuerpflichtig sind sowohl natürliche als auch juristische Personen. So heißt es kurz zusammengefasst auf Wikipedia. Seit 1997 wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. 1996 betrug das Steueraufkommen 9 Milliarden D-Mark.
Soweit unser kleiner Infoblock. Tobias Peters von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Was sind denn die Hintergründe für die Aussetzung der Vermögensteuer? Ich weiß gar nicht, ob es das noch bei anderen Steuern gibt, dass die einfach ausgesetzt werden und nicht abgeschafft.
Also die Vermögenssteuer steht ja nach wie vor drin im Grundgesetz als Steuerart. Also Artikel 106 Grundgesetz sieht die Erhebung ausdrücklich vor. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals, 1995, auch nicht gesagt, dass die Vermögenssteuer verfassungswidrig ist. Das interpretieren manche vielleicht auch bewusst so ein bisschen falsch. Also es wurde lediglich die konkrete Bewertung von Immobilienvermögen damals bemängelt. Das heißt, Immobilienvermögen wurde im Vergleich zu anderen Vermögensarten zu gering angesetzt. Und das hat dann gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Nun hätte man das aber auch heilen können und die Vermögenssteuer reformieren können bzw. das Bewertungsgesetz neu fassen können. Das war damals eine bewusste politische Entscheidung, darauf zu verzichten und sie dann eben nicht mehr zu erheben. Übrigens auch, weil damals ausdrücklich gesagt wurde, okay, wir haben einen recht hohen Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer von 53% plus Soli damals. Und dann lassen wir das jetzt erstmal mit der Vermögenssteuer. Aber natürlich könnte man das jederzeit wieder tun, Vermögen zu besteuern. Man müsste die Vermögenssteuer dann halt verfassungsfest ausgestalten. Aber wenn der politische Wille da wäre, würde man das sicherlich hinkriegen. Zumal man das Immobilienvermögen, was das angeht, ist man mittlerweile ja auch so ein bisschen weiter. Jetzt hat man durch die Grundsteuerreform andere Bewertungsmöglichkeiten. Und auch im Zuge der Erbschaftssteuer wird ja Vermögen, Immobilienvermögen bewertet. Und an der damals beanstandeten Bewertung muss eine Neuauflage der Vermögenssteuer ganz sicher nicht scheitern.
Die Forderung nach einer Vermögensteuer wird ja seit Jahrzehnten, sage ich mal, von den Gewerkschaften, von Sozialverbänden, von Linken erhoben. Warum ist eine Vermögensteuer sinnvoll und was könnte sie denn an Mehreinnahmen bringen? Fragen wir den Gewerkschafter. Was sagt die Gewerkschaft Verdi dazu, Ralf Krämer?
Ja, erstmal muss man grundsätzlich sagen, dass großes Vermögen, das geht ja um Millionenvermögen hier bei der Vermögensteuer, dass das dauerhaft auch eine höhere finanzielle Leistungsfähigkeit bedeutet, also auch eine höhere Fähigkeit, Steuern zu zahlen, dass das auch mit Erträgen verbunden ist und gerade Kapitalerträge und noch mehr Wertzuwächse im Vermögen, also von Immobilien, von Unternehmensanteilen etc., werden gering oder teilweise gar nicht besteuert. Und da ist die Vermögensteuer ein ganz wichtiges Element, um dazu Steuergerechtigkeit beizutragen. Und die Ungleichheit, die Vermögensungleichheit, die ja extrem ist, wenigstens ein Stück weit zu begrenzen, entgegenzuwirken, dass die immer größer wird. Also seit die Vermögensteuer nicht mehr erhoben wird, ist die wirklich auch noch mal stark angestiegen in Deutschland. Dann muss man sich aber angucken, was für eine Vermögensteuer ist das? Es geht wirklich um eine Vermögensteuer, die Reichen, die sage ich mal, reichsten 1% höchstens betreffen soll. Das heißt, wir fordern, dass es hohe Freibeträge gibt, mindestens 1 Million Euro pro Person, also bei Familien entsprechend mehr. Und man muss sich auch immer klar machen, diese Vermögen, die da besteuert werden, da geht es ums Nettovermögen. Also wenn man zum Beispiel in einer Wohnung wohnt, was weiß ich, in München, die vielleicht 1 Million wert ist und da sind dann oft noch Hypotheken drauf, das muss alles erst abgezogen werden. Ja? Und was dann übrig bleibt an Nettovermögen, da wird ja die Steuer nur auf den Anteil des Vermögens erhoben, der wiederum den Freibetrag überschreitet. Und dann ist es ein Steuersatz, wo wir mit 1% anfangen würden. Das heißt, also wirklich auch Leute mit einem erheblichen Millionenvermögen würden da also sehr überschaubare Beträge im Jahr an Steuern zahlen. Und dann schlagen wir als Gewerkschaften vor, dass dieser Steuersatz aber auch bei der Vermögensteuer ansteigend sein sollte und dass bei Vermögen in der Größenordnung, wo es dann auf 1 Milliarde geht, auch ein Steuersatz von 2% locker möglich ist. Und wir kommen dann auf eine Schätzung von Mehreinnahmen, so von 25, vielleicht auch 30 Milliarden Euro im Jahr. Das ist immerhin eine Größenordnung, mit der man schon einiges machen kann und die sich lohnt. Das wäre wirklich wichtig, dass diese Steuer wieder hergestellt wird und eingeführt wird.
Kommen wir zum Schluss unseres Podcasts. Umfragen belegen, eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wünscht sich eine gerechtere Besteuerung, gerade angesichts der Krisenkosten. Wir haben es angesprochen. Trotzdem schafft es die Politik nicht, beziehungsweise will es auch gar nicht schaffen, Steuerreformen auf den Weg zu bringen. An Christian Lindner allein wird es wohl nicht liegen, oder? An wen liegt es noch oder an was liegt es?
Naja, es liegt schon an Herrn Lindner und der FDP. Also es ist ja nicht so, dass nicht im Bereich der linken Parteien steuerpolitische Vorschläge existieren, mit denen man auch in die Bundestagswahl gegangen ist, wo durchaus eben auch eine Vermögensbesteuerung und auch eine Reform der Einkommensteuer vorgesehen waren. Und nur die FDP hat klar gesagt, mit ihnen ist das alles nicht machbar und hat das so auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben.
Ralf Krämer?
Ja, wobei es, glaube ich, schon nicht nur die FDP ist. Also wenn die FDP jetzt nicht dabei wäre, dann ist zu befürchten, dass das, was dann rausgekommen wäre, auch nochmal hinter den schon relativ vorsichtigen Formulierungen eventuell in den Wahlprogrammen zurückgeblieben wäre. Wir haben da entsprechende Erfahrungen. Aber man kann, glaube ich, bei der Vermögensteuer besonders gut sehen. Da sind immer regelmäßig in Umfragen 80% oder was finden das richtig, dass die großen Vermögen besteuert werden. Trotzdem kriegen wir es nicht durch. Ähnlich bei der Erbschaftssteuer, wie da diese Sonderregelungen sind. Und ich denke, das hat schon einfach letztlich was mit Machtverhältnissen zu tun. Sagen wir Stichwort Kapitalismus, ganz platt gesagt. Da werden natürlich auch, sage ich mal, Propagandamärchen erzählt. Die Arbeitsplatzfrage wird immer hochgezogen. Aber letztlich ist es einfach eine Machtfrage. Diese sehr reichen Personen, großen Unternehmen haben eine enorme politische Macht und machen Druck und schaffen es, ganz egal, wie die Mehrheit der Bevölkerung das sieht, zu verhindern, dass sie stärker zur Kasse gebeten werden. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Da braucht man richtig politischen Druck und es gelingt eben nur sehr schwer, zu diesen Themen auch wirklich Druck aus der Bevölkerung zu entwickeln, weil die meisten ja davon gar nicht so direkt betroffen sind. Ja, es geht ja nur darum, dass dann die Reichen mehr zahlen, was aber natürlich auch heißen würde, sie selber würden dann vielleicht weniger zahlen müssen an Steuern, wenn die Reichen mehr zahlen müssten und die großen Unternehmen.
Tobias Peters, vielleicht noch eine Ergänzung?
Ja, losgelöst von einzelnen Personen. Natürlich brauchen wir politische Mehrheiten, um die Sachen umzusetzen, die wir jetzt skizziert haben. In Umfragen mag sich dann ja immer so eine Mehrheit ergeben für eine Vermögenssteuer oder für eine gleichere Verteilung. Ich glaube, wenn es dann ernst wird und wenn sowas vielleicht wirklich mal kurz bevorstünde, dann setzt ganz schnell der Lobbyapparat irgendwie sich in Gang und dann ist die öffentliche Meinungsmache doch immer ziemlich deutlich. Und ich glaube, wir sind eigentlich alle so ein paar Jahrzehnte jetzt damit sozusagen infiltriert worden mit so einer neoliberalen Denke und da muss, glaube ich, auch in der Bevölkerung noch so ein bisschen, man muss an manchen Stellen, glaube ich, auch die Ängste nehmen, die immer wieder gerne geschürt werden, wenn sowas hochkommt.
Denke, dass wirkliche Reformen in der Steuerpolitik nur dann machbar sind, wenn Druck herrscht, wenn wirklich das Alte nicht mehr geht und was Neues geschaffen werden muss. Und das alte Modell, wir entlasten die Unternehmen und belasten die Arbeitnehmer, das geht nicht, weil man diesen Weg schon ausgeknautscht hat. Und jetzt in dieser Krisensituation gerade die unteren Einkommensgruppen noch mal stärker zu belasten, das geht nicht mehr, weil dann wird es wirklich Widerstand geben. Und dieses Beispiel England, wo eben die Finanzmärkte eine Regierung zum Rücktritt gezwungen haben, weil sie Steuersenkungen verkündet hat, ist ja nun wirklich eine neue Erfahrung, die man bitteschön zur Kenntnis nehmen muss. Das heißt, die alten Lösungen gehen nicht mehr und an uns liegt es zu sagen, wie sehen produktive neue Lösungen aus, das zu propagieren, unermüdlich unter dem Wissen, so schnell kommen wir nicht voran. Und der Axel hatte nochmal das Leib- und Magen-Thema von Attac genannt, Finanztransaktionssteuer. Seit 20 Jahren kämpfen wir dafür. Seit 20 Jahren haben wir zwar viele Parlamente gefunden, die das gut finden, aber noch keine Regierung, die umgesetzt hat. Aber andererseits auf dem Bereich der Unternehmensbesteuerung geht es voran, weil eben die Staaten merken, sie müssen auch die Unternehmen wieder stärker zur Steuerzahlung heranziehen. Also wie gesagt, jahrhundertelange Erfahrung, Steuerpolitik heißt Veränderung nur unter Druck. Aber wenn diese Situation da ist, dann müssen auch die richtigen Modelle am Markt sein. Und das ist genau unsere Aufgabe, das zu propagieren und die darzustellen, dafür zu werben.
Noch zwei Fragen jetzt zum Schluss. Was wäre denn derzeit wichtiger, Vermögen zu besteuern oder Einkommen stärker in die Pflicht zu nehmen? Und wärt ihr alle froh, wenn denn zumindest einer der Steuern, die wir heute besprochen haben, Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, die wir ausführlich besprochen haben, wenn eine dieser Steuern, so wie ihr das in Grundzügen geschildert habt, kommen würde?
Ja, wir wären erstmal zufrieden, wenn es bei einer Steuer eine bestimmte Bewegung geben würde. Aber im Prinzip ist schon beides erforderlich. weil gerade bei der Vermögensteuer, der Erbschaftssteuer, das sind eben Ländersteuern, wo große Finanzierungsbedarfe auch vorhanden sind in der Verkehrspolitik. Die Infrastruktur ist seit 15, 20 Jahren nicht auf dem aktuellen Stand gehalten worden. Wir haben hier riesen Investitionslücken. Wir haben aber auch katastrophale Situationen im Bildungswesen und andere mehr. Und das wird insbesondere aus den Länderhaushalten finanziert. Und deswegen ist die Erbschaftssteuerreform und Vermögenssteuerwiedererhebung für die Länder eine ganz zentrale Aufgabe.
Das würde ich auch so unterstützen, denn es geht ja darum, auch so ein Grundprinzip für unsere Steuerphilosophie, die wir bei ATTAC haben, Finanzkompetenz wieder nach unten zu verlagern. Also dahin, wo die für die Bürger zentralen Entscheidungen fallen, auf der kommunalen Ebene oder auf der Landkreisebene oder im Land, da wieder mehr direkte Finanzkraft zu haben. Und das heißt natürlich auch, dass Steuereinnahmen dort verstärkt verantwortet werden, weil da habe ich dann Elemente der direkten Demokratie, wo der einzelne Bürger dann merkt, das, was er an Steuer abgibt, das sieht er dann auch als neues Krankenhaus morgen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Bezug, als wenn ich eben auf eine sehr hohe Ebene meine Steuern zahle und dann aus irgendeinem Grund irgendwelche Verteilschlüssel für irgendwelche Zuteilungen sorgen.
Wir müssen sowohl hohe Einkommen als auch große Vermögen stärker besteuern. Und den Leuten muss wirklich klar werden, dass wenn die Reichen wenig Steuern zahlen, dass sie dann umso mehr Steuern zahlen müssen. Und vor allem, dass dann zu befürchten ist, dass noch mehr öffentliche Leistungen wieder verschlechtert werden, dass soziale Sicherung verschlechtert wird etc. pp. Und wer das verhindern will, muss für eine gerechte Besteuerung eintreten.
Ja, das sehe ich auch so. Also die Frage ist ja nicht Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuerreform oder vernünftige Einkommenssteuer, denn das eine tun heißt ja nicht das andere lassen. Also was wir gerade steuer- und verteilungspolitisch machen und wie es aktuell ist, das ist ökonomisch nicht gut. Und das ist dann in der Folge, ich sagte das eingangs ja schon, das ist dann auch für das demokratische System nicht gut und das ist vor allen Dingen auch nicht gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen überspitze, wenn man fast nur durchs Erben so richtig reich und dadurch auch einflussreich werden kann, aber sich eine Vielzahl der Menschen und der Beschäftigten dann durch ihre fleißige Arbeit kein Vermögen aufbauen kann und keine Rücklagen hat und sich zum Beispiel nie Wohneigentum werden leisten können, vor allem dann in Ballungsräumen auch nicht, das spaltet und das sorgt dann auch für Unmut. Und in den letzten Jahren sind Kapitaleinkommen sowieso viel stärker gestiegen als Arbeitseinkommen und die ganz hohen Einkommen, die speisen sich eben zum Großteil aus Kapital- und Unternehmenseinkommen. Also da könnte man dann schon fast sagen, wer hat, dem wird gegeben. Und das befeuern wir eben zusätzlich noch durch unsere Steuerpolitik. Also Alfred hat das auch schon gesagt, wir besteuern Arbeit eben hoch in Deutschland und Kapitaleinkommen und Vermögen im internationalen Vergleich sehr niedrig. Und diese Politik, die hat dann eben mit dazu geführt, dass die Verteilung jetzt so ist, wie sie ist. Das heißt aber, das ist vielleicht dann die gute Nachricht noch zum Schluss, andersrum auch, dass die Ungleichheit nicht nur eine Folge der Steuerpolitik ist, sondern zumindest potenziell ist das auch umkehrbar. Und es gäbe eben Möglichkeiten der als ungerecht empfundenen Einkommens- und Vermögensverteilung, also nicht nur im Hinblick jetzt auf Arm und Reich, sondern auch bezüglich der Frage Belastung von Arbeit gegenüber Belastung von Kapital und Vermögen, dass man dem auch entgegenwirken kann durch eine andere Steuerpolitik, durch eine gerechtere Steuerpolitik.
Würden das die anderen auch so sehen, dass eine solche Steuerpolitik, eine solche Umverteilung, wie sie jetzt über Jahrzehnte her stattgefunden hat, von unten nach oben auch eine Gefahr für die Demokratie bedeutet?
Ja, das ist so, dass viele schon das Gefühl haben, mit ihrem Leben nicht vernünftig zurechtzukommen. Insofern würde dann mehr Steuergerechtigkeit schon dazu führen, dass wir das gesamte Sozialwesen ausbauen und aufbauen können, dass wir die öffentliche Infrastruktur wieder in einen vernünftigen Zustand bringen und die Daseinsvorsorge, das würde für die Demokratie einen großen Schritt nach vorne bedeuten.
Das Problem der Ungleichheit ist ja gewissermaßen von beiden Seiten ein Problem. Die Konzentration des Vermögens oben ist ein Demokratieproblem, weil da sich sozusagen politische Macht auch konzentriert durch das Vermögen. Und auf der anderen Seite, wenn viele Leute quasi ausgegrenzt werden, weil sie so geringes Einkommen haben, dann auch noch Steuern zahlen müssen etc., dann führt das sozusagen dazu, dass die sich nicht mehr beteiligen am demokratischen Prozess. Und das ist ein Effekt, der sich von beiden Seiten sozusagen verschärft. Und man landet dann in Verhältnissen, die zwar vielleicht noch Demokratie heißen, aber in Wirklichkeit damit nicht mehr schrecklich viel zu tun haben.
Steuern, Steuern, Steuern. Es geht auch besser. So der Titel von Folge 3 von Wirtschaftspolitik Neudenken, ein Podcast von Radio Lora. Zu Gast waren Alfred Eibel, Experte für Finanz- und Steuerpolitik im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC, Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär beim Verdi-Bundesvorstand im Bereich Wirtschaftspolitik, Tobias Peters, Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Arbeitnehmerkammer Bremen und Axel Trost, der Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Das Gespräch führte Dietmar Freitsmiedl, Sprecher war Moritz Fitzek. Unter Mikrofon verabschiedet sich Julia Müller-Tauschwitz. Die nächste Folge unseres Podcasts am 23. Dezember wird sich mit dem Thema Gesundheit und Pflege beschäftigen.
Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. Dieser Podcast entsteht in Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.